Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR- und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und 2 große Releases pro Jahr genießen Sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung Ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben Sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten Ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter workday.de.
BTO Beyond the Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche dreht sich alles um Energie und Klima. Ist es theoretisch möglich, Deutschland ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Ist es auch in der Praxis möglich? Was kostet es? Was bringt es? Und vor allem, wie sehe denn eine intelligente Klimapolitik aus? Darum geht es in dieser Woche. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zum heutigen Schwerpunkt kommen, der Energie- und Klimapolitik, folgender Exkurs. Der Begriff der Deindustrialisierung wird zunehmend in den Medien verwendet. Auf Twitter gibt es zwar die Bemühungen, diesen Begriff in die rechte Ecke zu verschieben und zu sagen, das darf man nicht sagen, das wäre Hetze, aber leider müssen wir uns alle eingestehen, dass das Thema eine realere Bedrohung ist, als die Politik es gerne wahrhaben möchte. Wir hatten das im Gespräch mit Matthias Zachert, dem Forschungsvorsitzenden von LANXESS, bereits vor einigen Wochen, der in drastischen Worten geschildert hat, wie unattraktiv der Standort Deutschland mittlerweile geworden ist. Und auf meine Frage hin, ob man denn, wenn man heute entscheiden könne, wieder in Deutschland und Europa eine chemische Industrie aufbauen würde, diese Frage verneint hat. Nun kamen diese Woche erneut schlechte Nachrichten. Der Forschungsvorsitzende der BASF, Martin Brudermüller, sagte, dass aufgrund der hohen Energiepreise, der Gaskrise und vor allem der immer strengeren Regulierung der Industrie Europa nicht mehr attraktiv wäre. Und er sah sich deshalb gezwungen, bekannt zu geben, dass die BASF die Kosten in der Region so schnell wie möglich senken würde und das vor allem dauerhaft. Das heißt, hier beginnt die Verlagerung von Produktion ins Ausland. Jetzt könnte man sagen, das ist ja alles nicht so schlimm, nur die chemische Industrie hat einen massiven Multiplikatoreffekt auf die gesamte Wirtschaft. Denn in der Wertschöpfungskette hängt vieles dahinter. Das heißt, geht die Chemie, ist es eine Frage der Zeit, bis auch andere Bereiche gehen. Ebenfalls in dieses triste Bild passt die Nachricht, dass die Firma Linde sich von der deutschen Börse verabschiedet. Der Hörer, Marius Schad, kommentierte dies in einer Mail an mich so.
Hallo, Herr Dr. Stelter. Die Linde PLC, das wertvollste deutsche Unternehmen im DAX, hat soeben seine Pläne zum Delisting an der Frankfurter Börse verkündet. Allerdings ist Linde seit dem Merger mit Praxair aus 2016 wohl eher ein US-Unternehmen, welches sich ein Listing in Deutschland gönnt. Für den Standort Deutschland ein weiteres fatales Signal. Die Marktkapitalisierung des DAX 40, rund 1.500 Milliarden Euro aktuell, sinkt um rund 135 Milliarden Euro oder 9%. Der wahrscheinlichste Nachfolger Commerzbank, welch Ironie, bringt rund 10 Milliarden in den Index ein. Netto verliert der Leitindex rund 125 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Deutschlands Anteil an der Weltaktienmarktkapitalisierung sinkt von 1,64% auf rund 1,5%. Auf den Weltaktienmärkten war Deutschland mit Linde ein Zwerg und begibt sich ohne dieses Schwergewicht weiter in die Bedeutungslosigkeit.
Das ist sicherlich ein schlechtes Zeichen bezüglich der Attraktivität des Standorts Deutschland, findet übrigens auch Herr Schad.
So sich die Linde AG zur Linde PLC weiterentwickelt hat, haben die Standorte Wiesbaden und München einen wahren Mitarbeiter-Exodus erlitten und ihre US-Standorte kräftig aufgewertet. Es ist eine Blaupause dafür, was uns droht, wenn wir unsere Energiekosten nicht in einem wettbewerbsfähigen Rahmen halten. Preiswerte Energie ist der Standortfaktor schlechthin. Wie wollen wir unsere Vorhaben für Klima, Flüchtlinge, den Euro nur ansatzweise erfüllen, wenn wir keine wettbewerbsfähige Industrie und keine kraftvollen Unternehmen in Deutschland haben?
Eine berechtigte Frage, die Herr Schad hier aufführt, und er verbindet sie auch mit einer Forderung.
Ich hoffe auf ein Wirtschaftswunder 2.0 in Deutschland. Weniger Bürokratie und Beamte und vor allem weniger Berufspolitiker. Was wir brauchen, ist eine Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft, die sich reales Wirtschaftswachstum, Prosperität und Reichtum für die breite Bevölkerung zum Auftrag macht. Losgelöst von Ideologie, Emotionen und auch den Parteien.
Tja, wer kann Herrn Schad hier wohl widersprechen? Ich nicht. Gerade mit Blick auf unser heutiges Thema, die Energie- und Klimapolitik, finde ich diese Forderung besonders berechtigt.
It is only right to explain why I'm standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. But some mistakes were made.
Was Politiker betrifft, fand ich die Reaktion der Medien auf die Wahl des neuen britischen Premiers Rishi Sunak ausgesprochen interessant. Immer wieder war zu hören, er sei ein Reicher, er sei ein Absolvent von Eliteschulen und ein ehemaliger Hedgefondsmanager. Ich finde das interessant. Sunak hat in der Tat eine prestigeträchtige Schule besucht, das Winchester College. Er hat dann in Oxford PPE, also Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert und später dann an der ebenfalls herausragenden Stanford University seinen MBA gemacht. In all diese Institutionen kommt man nur nach einem Aufnahmetest. Und sofern Geld eine Rolle spielt, hatte er es damals nicht, arbeitete doch sein Vater als Arzt im englischen Gesundheitssystem, welches nun wirklich nicht gut bezahlt. Das Geld hat seine Frau in die Ehe gebracht, deren Vater einer der erfolgreichsten Unternehmer Indiens ist. Und die lernte er erst in Stanford kennen. Bedeutet das nun, dass Rishi Sunak Großbritannien gut regieren wird? Das kann man sicherlich nicht sagen. Kritiker würden auch sagen, er muss jetzt erstmal aufräumen, was er selber als Finanzminister angerichtet hat durch seine großzügigen Ausgabenprogramme im Zuge der Corona-Krise. Und andere würden wiederum sagen, naja, schau auf die Vorgänger, auch die Vorgänger waren Oxford, wie Boris Johnson. Ich finde aber, die Chancen stehen nicht unbedingt schlecht. Denn eines dürfte unstrittig sein, es handelt sich hier um einen sehr intelligenten und sehr fleißigen Menschen, der sich in einem sehr anspruchsvollen akademischen Umfeld und in einem sehr anspruchsvollen beruflichen Umfeld, Stichwort Goldman Sachs, erfolgreich durchgesetzt hat. Ohnehin frage ich mich, wieso die Medien zum Schluss kommen, dass unsere Politiker es besser machen sollen. Nur deshalb, weil sie über keine oder nur über eine wirtschaftsferne Ausbildung verfügen? In der Bundesregierung dominieren Juristen. Neben Olaf Scholz, Nancy Faeser, Christine Lambrecht, aber auch Volker Wissing und Marco Buschmann. Es gibt etwas ökonomische Erfahrung bei Christian Lindner, der ein paar Jahre als Berater gearbeitet hat und eine Firma gegründet hat. Blickt man weiter auf die Parteivorsitzenden, stellt man fest, dass diese zumindest im Bereich der Grünen und der SPD über keinerlei Berufserfahrung verfügen. Meist sind sie direkt von der Schule oder aber vom Studium in die Politik gewechselt. Das Gleiche gilt auch für die Generalsekretäre. Nein, ich will damit nicht sagen, dass es die Voraussetzung sein muss, eine Berufserfahrung zu haben und eine formelle Berufsausbildung, aber ich denke, es könnte schon helfen. Und dass wir im Prinzip mittlerweile eine Welt haben in Deutschland, wo man darauf stolz ist, eben niemals in der Wirtschaft gearbeitet zu haben oder gar eine Ausbildung abgeschlossen zu haben und daraus ableitet, zu wissen, wie man das Land regiert, halte ich dann durchaus auch für problematisch. Natürlich kommt es am Ende auf die Qualität der Institutionen an. Letztlich ist es egal, wer Minister ist, wenn die Qualität im Ministerium ausreichend ist und dort die Fachleute sitzen und der Minister eben in der Lage ist, zuzuhören und entsprechend sich auch beraten zu lassen. Das dürfte das Entscheidende sein. Und wir blicken auf das Thema der Qualität der Institution und vor allem auf die Qualität der Eliten in der kommenden Woche im Podcast. An dieser Stelle nur so viel. Herzlichen Glückwunsch an Rishi Sunak. Wir sollten ihm viel Erfolg wünschen, auch im eigenen Interesse.
Together we can achieve incredible things. We will create a future worthy of the sacrifices so many have made and fill tomorrow and every day thereafter with hope.
Doch kommen wir zum Hauptthema, der Energiewende. Und ich habe mir mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich nacheinander durchgehen möchte. Beginnen wir mit Frage 1. Ist es technisch möglich, Deutschland ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Blickt man in die einschlägigen Studien, so lautet die Antwort ja. Bereits im Jahr 2012 erschien eine Studie des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme mit dem Titel 100% erneuerbare Energien für Strom und Wärme in Deutschland. Darin werden verschiedene Szenarien analysiert, je nachdem, ob man völlig oder nur teilweise auf Importe von Energie verzichtet. Kernaussage der Studie:
Die Bereitstellung von 100% erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmesektor Deutschlands ist technisch möglich und nach erfolgter Umstellung des Energiesystems sind die jährlichen Gesamtkosten nicht höher als die Kosten unserer heutigen Energieversorgung. Eine vollständige Deckung von Strom und Wärme mit erneuerbaren Energien erfordert unter diesen Randbedingungen jedoch, dass der Heizwärmebedarf für Gebäude durch energetische Gebäudesanierung auf rund 50% des Wertes im Jahr 2010 sinkt und dass die Potenziale für die Nutzung von Windenergie relativ weitgehend ausgeschöpft werden. Außerdem benötigt ein solches Energiesystem einen Langzeitspeicher in Form synthetischen Gases, Methan, das aus erneuerbarem Strom erzeugt wird.
Im Jahr 2020 erschien vom selben Institut eine weitere Studie, Titel Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem. Auch hier mal die Kernaussage.
Die installierte Kapazität für Windenergieanlagen und Photovoltaik in Summe beträgt in den untersuchten Szenarien im Jahr 2050 zwischen knapp 500 Gigawatt und mehr als 750 Gigawatt und damit etwas weniger als das Fünffache bis zum Siebenfachen des heutigen Wertes. Anlagen dieser beiden Technologien decken im Jahr 2050 in allen betrachteten Entwicklungen zwischen 50% und 60% des Primärenergieaufkommens.
Das ist soweit eigentlich bekannt. Auch das Problem der Speicher bleibt in der Studie nicht unerwähnt.
Der hohe Anteil an fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen für die Stromerzeugung erfordert einen Paradigmenwechsel im Versorgungsmodell. Dabei wird die in der Vergangenheit vorherrschende bedarfsgerechte Energiebereitstellung durch Großkraftwerke zunehmend ersetzt durch ein System, in dem fortwährend ein Ausgleich zwischen nur bedingt regelbarer und prognostizierbarer Bereitstellung aus erneuerbaren Energien und möglichst flexibler Nutzung erfolgt. Ein weiteres wichtiges Element der Flexibilisierung sind stationäre Batteriespeicher, für die im Jahr 2050 eine installierte Kapazität zwischen 50 Gigawattstunden und 400 Gigawattstunden für die untersuchten Szenarien resultiert. Und nicht zuletzt wird auch langfristig eine Kapazität regelbarer Stromerzeuger benötigt, insbesondere hochflexible Gasturbinen, deren installierte Leistung zwischen 100 Gigawatt und über 150 Gigawatt liegt.
Ein wichtiger Hebel ist also die Flexibilisierung des Verbrauchs. Das heißt, Wäsche waschen und duschen, wenn die Sonne scheint. Was für Privathaushalte kein Problem ist, ist schon eine Herausforderung für Unternehmen. denn für Unternehmen ist es ein Kostenfaktor. Die Mitarbeiter müssen zur Arbeit erscheinen, wenn es ausreichend Energie gibt. Die Maschinen werden volatiler ausgelastet und damit steigen in Summe die Kosten. Das führt, ceteris paribus, zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen. Natürlich fehlt auch in der Studie das Thema Wasserstoff nicht, denn wir wissen ja, wir brauchen eine Lösung für die Phasen von Dunkelflaute und Ähnlichem.
Eine wichtige Option zur Nutzung erneuerbaren Stroms sind Elektrolyseure, die zur Herstellung von strombasierten Energieträgern wie Wasserstoff, Methan oder flüssigen Kraftstoffen genutzt werden können. Diese Energieträger können in Zeiten geringer Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in regelbaren Kraftwerken genutzt werden und somit auch langfristig eine gesicherte Stromerzeugung ohne Nutzung fossiler Energieträger gewährleisten. Die installierte Leistung für Elektrolyseure liegt für die untersuchten Szenarien im Jahr 2050 zwischen rund 50 Gigawatt und 120 Gigawatt.
Das kennen wir aus früheren Podcasts schon. Ich erinnere hier an den Podcast Energiewende durch Laufzeitverlängerung. Darin besprechen wir, dass die Dunkelflauten in der Praxis deutlich länger sind, als sie in den Modellen simuliert werden. Ursache: Sie treten oftmals kurz nacheinander auf und dann ist die Zeit zu kurz, um die Speicher wieder aufzufüllen. Zum anderen wissen wir auch, dass die Erzeugung von Wasserstoff sehr teuer ist. Und sie ist noch teurer, wenn man dazu volatilen Strom verwendet, die Anlage also viel rumsteht und nicht kontinuierlich ausgelastet wird. Deshalb steht auch hier die Verhaltensänderung ganz oben im Programm.
Verhaltensänderungen in weiten Teilen der Gesellschaft im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Energie können eine erhebliche Wirkung auf den Umbau des Energiesystems haben und reduzieren die Kosten substanziell. Ein Wertewandel, angetrieben durch ein zunehmendes Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels, könnte zum Beispiel solche Verhaltensänderungen bewirken. Würde dies so eintreten, wäre eine signifikant geringere Menge an technischen Anlagen zur Wandlung, Speicherung, Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien notwendig.
Also, weil die Chinesen jetzt Auto fahren, sollen wir Fahrrad fahren. Das wissen wir schon. Ist es nun also technisch möglich? Ja. Wenn wir uns eine völlig neue Welt vorstellen, mit ganz anderen Technologien, mit einem ganz anderen Verhalten von uns allen und ausblendet, ob sich das wirtschaftlich rechnet, dann ist es möglich, Deutschland zu 100% mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Und dass es nicht ganz so leicht ist in der Praxis, zeigt das Experiment der Insel Pellworm. Vince Ebert, vor kurzem hier im Podcast zu Gast, schreibt in seinem Buch dazu Folgendes.
Bereits im Jahr 2012 versuchte die nordfriesische Insel Pellworm, energieautark zu werden. Eine Machbarkeitsstudie des Fraunhofer Instituts ergab nämlich, dass die Insel ideal geeignet wäre, um sich vollständig aus regenerativen Energiequellen versorgen zu können. Das Pilotprojekt Pellworm scheiterte trotzdem an der Realität. Während der ganzen Projektphase war es zu keiner Zeit möglich, das Versorgungskabel vom Festland zu kappen. Ein paar Prozent zur Autarkie fehlten immer. Und das, obwohl der E.ON-Konzern rund 10 Millionen Euro in das kleine Projekt steckte, um dort neben den mächtigen Wind- und Solaranlagen riesige Energiespeicherblöcke zu installieren und die gesamte Insel mit digitalen Stromzählern zu überziehen. Das führte zwar dazu, dass die Insel beeindruckende 97% ihres Verbrauchs mit der erzeugten erneuerbaren Energie entdecken konnte. Doch um die letzte Versorgungslücke von 3% zu schließen, hätte man doppelt so große Speicher benötigt, was das Projekt katastrophal unwirtschaftlich gemacht hätte. Das zeigt, nur weil etwas technisch fast funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es auch rentabel ist.
Fazit: Technisch fast möglich, aber eben nur fast möglich, vor allem in der Theorie und in der Praxis eben noch nicht. Führt mich zur Frage 2. Ist es denn möglich, das Ziel, Deutschland allein mit erneuerbaren Energien zu versorgen, bis zum Jahr 2045 zu erreichen? Hier gilt, wie gezeigt, in der Theorie ja. In der Praxis aber nicht. Denn der Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, der erfolgen muss, ist so fundamental, dass es nur mit massiven staatlichen Eingriffen überhaupt machbar ist. Und das unter der Annahme, dass der Staat alle Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt optimal trifft und durchsetzen kann. Also, die Wind- und Solarkapazitäten vervielfacht. Speichermöglichkeiten in Form von Batterien und Wasserstoff realisiert. Stromtrassen baut, Gebäude isoliert und dafür sorgt, dass Privathaushalte und Unternehmen den Verbrauch von Energie am Angebot ausrichten. All dies mag am grünen Tisch der Klimapolitiker funktionieren, in der Praxis scheitert es aber an mangelnden Rohstoffen, fehlenden Fachkräften und noch nicht vorhandener Technologie. Stichwort Rohstoffe. Wir wissen, Anlagen für erneuerbare Energien erfordern einen erheblichen Umfang Rohstoffe. Für eine moderne Photovoltaikanlage werden nach einem Bericht der Internationalen Energieagentur mehr als doppelt so viele metallische Rohstoffe benötigt wie für ein Kohlekraftwerk der gleichen Leistung. Bei Onshore-Windrädern sind es fast fünfmal so viele Metalle, bei Offshore-Windrädern mehr als siebenmal so viele. Die Werte sind übrigens noch schlechter, wenn man nicht auf die theoretische Kapazität blickt, sondern auf die tatsächliche Erzeugung der Anlagen, wissen wir doch, dass Wind- und Solaranlagen eine deutlich geringere Auslastung haben, weil sie eben abhängig davon sind, dass die Sonne scheint und der Wind bläst. Natürlich brauchen klassische Kraftwerke zusätzlich noch enorme Mengen an Brennstoff, also Kohle, Gas und Öl, doch die Anlagen für erneuerbare Energien aufzubauen, ist im Vergleich zu den traditionellen Kraftwerken deutlich ressourcenintensiver. Das ist jetzt nicht etwas, was dagegen spricht, es ist nur eine Beschreibung der Herausforderung. Denn die Herausforderungen kommen aus den Liefermärkten heraus. Diese sind nämlich noch deutlicher konzentriert als jene für fossile Brennstoffe. Blickt man auf die Förderung der Rohstoffe, auf die Verarbeitung der Rohstoffe und hinterher auf den Endverbrauch dieser Rohstoffe, so stellt man fest, dass China sich sowohl bei dem Thema des Bergbaus wie auch bei der Erstverarbeitung der gewonnenen Rohstoffe in eine sehr starke Position gebracht hat. So ist beim Thema Verarbeitung China weltweiter Marktführer beim Thema Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt und natürlich auch bei den seltenen Erden. Das heißt, wir begeben uns damit ganz offensichtlich in eine andere Abhängigkeit, nämlich in die Abhängigkeit von China. Und das ist ja, wie wir diese Woche auch gehört haben, mit Blick auf die Beteiligung Chinas im Hamburger Hafen, ein akutes Thema und vor allem ein Thema, wo eine neue strategische Herausforderung für uns erwächst. Damit nicht genug. Die Internationale Energieagentur vergleicht auch das Angebot an Rohstoffen mit dem für die Energiewende verbundenen Bedarf. Und die Lücken sind durchaus erheblich. Besonders knapp sind erneut Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt, die Graphite und Vanadium. Und vor allem wird die Ausbeutung selbst immer energieintensiver. Das heißt, man muss immer mehr Energie aufwenden, um die Vorräte zu erschließen. Je nachdem, wie schnell wir umbauen wollen, sind die Knappheiten früher oder später zu spüren. Nur ganz klar ist es, wir haben ein Problem auf der Rohstoffseite und wer es ernst meint mit der Energiewende, muss sich um dieses Thema kümmern. Wer das nicht tut, hängt vom Wohl und Wehe der Märkte ab und muss tiefer in die Tasche greifen. Hinzu kommt auch noch, dass das Land, welches die Rohstoffe besitzt und diese zuerst verarbeitet, gerade systematisch dabei ist, auch in die weiteren Wertschöpfungsstufen zu kommen und so quasi zum alleinigen, auf jeden Fall aber dominierenden Anbieter der Technologien für erneuerbare Energien zu sein. Und das ist sicherlich eine Frage, die aufwirft, was passiert hier eigentlich mit der Abhängigkeit und vor allem, ist es dann überhaupt noch realistisch, das bis zum Jahr 2045 zu 100% in Deutschland umzusetzen? Ich bin skeptisch. Aber nicht nur die Rohstoffe fehlen, sondern auch die Fachkräfte. Wie auch Sven Giegold, einer der grünen Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium, in einer Diskussion in der letzten Woche einräumte.
Und ich wundere mich manchmal über manche Pläne, die da so gemacht werden. Also zum Beispiel kann man ja Studien veröffentlichen und sagen, wir verX-fachen jetzt einfach die Sanierungsrate der Gebäude. Das hätten wir auch gerne. Nur leider gibt es die Leute gar nicht, die das können. Selbst wenn wir wirklich eine sehr große Offenheit in Zukunft zeigen werden, was Fachkräfteeinwanderung angeht, wir werden diese Leute nicht bekommen.
Die Fakten sind in der Tat wenig erfreulich. Nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sind derzeit 150.000 unbesetzte Stellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet. Hinzu kommen schätzungsweise 100.000 weitere fehlende Handwerker, da nicht alle Betriebe den Agenturen überhaupt die freien Stellen melden. Die Tendenz ist steigend. Fachkräfte fehlen hierbei nach Aussagen des Zentralverbandes vor allem bei der Umsetzung der Energiewende. Denn egal, ob es um die Installation von Ladesäulen, von Solardächern, den Aufbau und die Wartung von Windkraftanlagen oder die energieeffiziente Gebäudesanierung geht, all das sind Aufgaben für Handwerker. Der Zentralverband des Handwerks vermeldet dann auch gerade bei den energierelevanten Bereichen wie Installateuren, Heizungsbauern, Elektrotechnikern sowie Elektromaschinen und Metallbauern einen besonders großen Fachkräftemangel. Wir wissen, dieser Personalmangel wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, da viele qualifizierte Beschäftigte der geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter erreichen. Aber gleichzeitig bleiben viele Lehrstellen im Handwerk unbesetzt. Alleine im Jahr 2021 konnten die Betriebe für rund 18.800 Ausbildungsplätze keinen Lehrling finden. Fazit: Auch mit Blick auf die Fachkräfte dürfte es unmöglich sein, die Energiewende, so wie erhofft, zu realisieren. Stichwort Technologie. Wir haben gesehen, dass wir einige technologische Voraussetzungen noch erfüllen müssen. Windräder und Solaranlagen gibt es. Speicher gibt es noch nicht im erforderlichen Umfang. Ich erinnere nochmal an die Aussagen von Vince Ebert, unter anderem hier im Podcast, dass die gesamten Pumpspeicher in Deutschland uns gerade einmal für 40 Minuten aushelfen könnten, für den Fall, dass es sonst keinen Strom gibt. Ganz zu schweigen vom Wasserstoff. Wasserstoff ist bis jetzt nichts anderes als ein Traum. Dazu schrieb mir der Hörer Dr. Robin Otterstetter in Reaktion zum Podcast 157 Folgendes.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, vielen Dank nochmal für Ihre wertvolle Arbeit mit dem Podcast BTO 2.0. Ich habe mal nachgesehen, wie viel Wasserstoff man mit marktreifen Technologien erzeugen kann. Die Firma Linde nimmt in Leuna einen neuen Elektrolyseur in Betrieb. Für eine Investitionssumme von 60 Millionen Euro wird der Elektrolyseur mit einer Leistung von 24 Megawatt bei 8000 Stunden Betrieb im Jahr etwa 106 Gigawattstunden Wasserstoff erzeugen. Also müsste man von diesem Format ca. 14 Anlagen in Deutschland bauen, um die geforderten 1500 Gigawattstunden Wasserstoff zu produzieren. Das klingt machbar, dachte ich. Was man aber übersieht, ist die Lade- und Entladeleistung, die dafür nötig ist. Deshalb wird in Studien auch eine Erzeugungskapazität von Wasserstoff in der Größenordnung von 32 bis 55 Gigawatt angenommen. Einfach deshalb, weil zu Sommerbeginn viel Überschusssonne in Wasserstoff umgewandelt werden muss. Dies entspricht 1333 baugleichen Anlagen mit 24 Megawatt Elektrolyseurleistungen wie in Leuna. Vorausgesetzt, der Überschussstrom wird auch erzeugt und kann für die Wasserstofferzeugung verwendet werden. Hinzu kommt, dass diese 1500 Gigawattstunden Wasserstoff in etwa 45.000 Tonnen Wasserstoff entsprechen. Wer will denn dafür die Infrastruktur bauen und die Sicherheit gewährleisten? Übrigens, die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung hat als Ziel für 2030 5 Gigawatt Elektrolyseure und bis 2035, spätestens 2040, nochmal 5 Gigawatt. Also kann man unter dem Strich feststellen, es wird sicherlich keine hundertprozentig erneuerbare Stromversorgung autark für Deutschland geben.
Mehr muss man dazu wirklich nicht sagen. Nun wissen wir also, die Versorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien ist theoretisch möglich, praktisch aber vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Es setzt zum einen eine perfekt funktionierende Planwirtschaft voraus, wo alles umgestellt wird, und gleichzeitig die Überwindung von Fachkräftemangel, Rohstoffmangel und die Schließung technologischer Lücken. Führt zur Frage, was kostet das alles eigentlich und können wir uns das leisten? Über die Kosten gibt es durchaus etwas Klarheit. So bezifferte die bereits zitierte Fraunhofer-Studie die Kosten je nach Szenario. Da gibt es das Szenario Suffizienz, welches also davon ausgeht, dass wir uns deutlich in unserem Verhalten ändern, also Stichwort Fahrrad statt Auto. Und auf der anderen Seite gibt es das Szenario Beharrung, wo die Bürger sich weigern, ihr Verhalten zu ändern und sonst auch nicht so richtig für Windräder sind und lieber Verbrenner fahren und ihre Häuser nicht isolieren. Die Kostenbandbreite ist wenig verwunderlich erheblich.
Die Netto-Mehraufwendungen liegen zwischen 440 Milliarden Euro für das Szenario Suffizienz und 2.330 Milliarden für das Szenario Beharrung. Die Ergebnisse unterstreichen, dass gesellschaftliche Verhaltensweisen und Einstellungen einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, mit welchen Aufwendungen der Umbau des Energiesystems hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung verbunden ist. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands des Jahres 2019 reichen die jährlichen Mehraufwendungen von 0,4%, Szenario Suffizienz, und über 1,5%, Szenarien Referenz und Inakzeptanz, bis zu rund 2%, Szenario Beharrung.
In der Spitze sollen also 70 Milliarden Euro pro Jahr, im Normalszenario 52 Milliarden und im Szenario Suffizienz, ich würde es Verzicht nennen, rund 13 Milliarden pro Jahr ausgegeben werden. Die Forscher haben aber gleich gute Nachrichten.
Als eine andere Vergleichsgröße, die einen Eindruck von der Höhe der genannten jährlichen Beträge vermittelt, können die Umsätze im Weihnachtsgeschäft herangezogen werden, die für das Jahr 2019 in Deutschland bei knapp 102 Milliarden Euro lagen. Also rund doppelt so hoch wie die mittleren jährlichen Aufwendungen für die Transformation des Energiesystems in den Szenarien Referenz und Inakzeptanz.
Übersetzt: Wir verzichten auf die Hälfte der Weihnachtsgeschenke und geben das Geld lieber für die Energiewende aus. Ich finde, was hier mitschwingt, ist durchaus bedenklich. Aus der Konsumspitze zu Weihnachten zu schließen, dies alles sei überflüssiger und deshalb unangemessener Konsum, finde ich, ist unzulässig. Denn zu einem guten Teil handelt es sich um Konsum, der lediglich anlassbezogen konzentriert ist, also ohne das Ereignis Weihnachten zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden würde. Was bleibt des Folgenden? Letztlich entspricht dieses Szenario einem Rückgang der verfügbaren Einkommen für alle Bürger Deutschlands um rund 855 Euro pro Jahr. Eine andere Studie, die die gesamte Wirtschaft und nicht nur den Umbau des Energiesystems betrachtet, kommt in ähnliche Größenordnungen. Schon im Jahr 2018 bezifferte eine Studie im Auftrag des BDI die Kosten auf bis zu 2.300 Milliarden Euro. Die seither erfolgte Erhöhung des Anspruchsniveaus, also man will früher und mehr erreichen, und die allgemeinen Kostensteigerungen dürften die Kosten weiter erhöht haben. Alleine bis 2030 werden heute schon 860 Milliarden veranschlagt. Das ist ein Betrag, den wir uns in guten Zeiten vielleicht hätten leisten können und wollen. Im Angesicht der akuten Krise und des von der Politik hingenommenen Wohlstandsverlustes bin ich jedoch skeptisch. Ohnehin vergessen die Planer gerne, dass auch an anderer Stelle, vor allem mit Blick auf die Alterung der Gesellschaft, deutliche Kosten auf uns zukommen. Trotzdem kann man natürlich fragen, sollten es trotzdem tun? Frage ist hier natürlich, lohnt der Aufwand? Der Aufwand lohnt sich dann, und das ist ja genau die Argumentation der Politiker, wenn wir auf diesem Wege Zukunftsindustrien in Deutschland aufbauen und zugleich künftige Klimafolgeschäden vermeiden. Leider ist beides wenig wahrscheinlich. Schauen wir uns das kurz an. Zukunftsindustrien. Nun, was sind denn diese Zukunftsindustrien, diese grünen Technologien? Zunächst einmal sind es alternative Energieformen, also vor allem Wind und Solar. Und da wissen wir, dass wir keine Rolle spielen. Die Marktführer bei den Windenergieanlagen sitzen in Dänemark, in China, in Spanien, in den USA, nicht in Deutschland. China hat übrigens massiv am Marktanteil gewonnen. Bei Solarenergie ist das Ergebnis noch klarer. Die Internationale Energieagentur dazu einen aktuellen Bericht.
Die globalen Produktionskapazitäten für Solarphotovoltaik sind in den letzten 10 Jahren zunehmend von Europa, Japan und den Vereinigten Staaten nach China verlagert worden. China hat über 50 Milliarden US-Dollar in neue Photovoltaik-Lieferkapazitäten investiert, 10-mal mehr als Europa. Und seit 2011 mehr als 300.000 Arbeitsplätze in der Fertigung der Photovoltaik-Wertschöpfungskette geschaffen. Darüber hinaus beheimatet das Land 10 der weltweit führenden Anbieter von Solar-Photovoltaik-Produktionsanlagen. Dieser Grad der geografischen Konzentration in globalen Lieferketten ist eine Herausforderung, der sich Regierungen stellen müssen.
Das finde ich deshalb besonders bitter, weil letztlich wir es waren, die mit unseren Subventionen von über 80 Milliarden Euro für die Photovoltaik den Aufbau dieser Industrie in China gefördert haben. Ein weiteres Thema von Green Tech ist Elektromobilität. Auch da sieht es für Deutschland und Europa nicht so gut aus, wie die Financial Times schon vor einiger Zeit schrieb.
Die Eröffnung des Tesla-Werks in Shanghai markierte den Beginn eines Trends, der verspricht, die Struktur der globalen Fertigung umzukrempeln und eine neue Welle der Deindustrialisierung nach Europa zu bringen. Chinas Autoexporte nehmen Fahrt auf. Viele davon sind Elektrofahrzeuge und die meisten gehen nach Europa. Im Jahr 2021 exportierte China 500.000 Elektrofahrzeuge und der Marktanteil in Europa lag nur noch hinter den deutschen Anbietern. Da der Automarkt auf Elektroautos umsteigt, könnte Europa schnell ein Handelsdefizit mit China bei Automobilen aufweisen.
Und die Folgen wären natürlich erheblich.
Wenn Batterien Verbrennungsmotoren ersetzen und China die Autoproduktion dominiert, wird die Störung immens sein. Der Automobilbau untermauert den Wohlstand Europas. Unternehmen wie Volkswagen sowie ihre Lieferketten beschäftigen Millionen von Menschen in stabilen, qualifizierten Arbeitsplätzen in der Fertigung. Sie untermauern die nationalen Leistungsbilanzüberschüsse. Eine Standortverlagerung der Automobilherstellung hätte noch größere Auswirkungen als die bisherigen Abwanderungen von Stahl, Elektronik oder Schiffbau.
Während China nur im Inland hergestellte Elektrofahrzeuge subventioniert, wie es auch die USA tun, haben in China hergestellte Elektrofahrzeuge Anspruch auf EU-Subventionen für europäische Verbraucher und sie unterliegen einem Zoll von nur 10% im Vergleich zu den 27,5%, die von den USA erhoben werden. Weitere Cleantech-Bereiche sind die Landwirtschaft, Recycling und Carbon Capture. Nirgendwo sind wir relevant führend. Carbon Capture wird bei uns sogar politisch ausgeschlossen. Das Bundesumweltamt zu dem Thema.
Technische Senken wie Carbon Capture and Storage, CCS, sind global nur begrenzt verfügbar und mit Umweltrisiken verbunden. Senken als Beitrag zum Klimaschutz sollten also in allen Bereichen, wo Vermeidung und Substitution technisch möglich sind, nicht berücksichtigt werden. Dies betrifft die Gesamtheit der energiebedingten Treibhausgasemissionen in Industrie, in Gebäuden und im Verkehr.
Das ist irgendwie schon komisch bei uns. Klimaneutral hergestellte E-Fuels werden mit der CO2-Abgabe belastet. Carbon Capture wird abgelehnt. Und die laut Pariser Klimaabkommen zulässige Anrechnung von Einsparungen, die wir in anderen Ländern erzielen, auf die verzichten wir aus politischen Gründen. Das passt irgendwie alles nicht richtig zusammen. Und was ist mit den verhinderten Klimafolgeschäden? Die Klimafolgeschäden würden nur dann verhindert, wenn alle Staaten der Welt gleichermaßen entschlossen handeln. Davon kann aber trotz einiger Fortschritte keine Rede sein. Die sind auch nicht zu erwarten. Bedeutet dies alles nun, dass wir es gar nicht versuchen sollten? Nein, das tut es nicht. Ich finde, es bedeutet, dass wir es vernünftig versuchen sollten, und zwar auf einem Weg, der hiesigen Wohlstand erhält und zugleich dafür sorgt, dass die Herausforderungen global angegangen werden. Vergessen wir nicht, dass man alleine für die 2000 Milliarden Euro, die wir mindestens ausgeben wollen, den weltweiten Ausstoß an CO2 halbieren könnte. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und wurde öfters gefragt, wie denn die Rechnung ist. Deshalb ganz kurz nochmal die Eckpunkte. Pro Jahr werden ungefähr 50 Milliarden Tonnen klimaschädlicher Gase weltweit emittiert. Und China stellt dabei mit 30% den Löwenanteil vor den USA mit 10% und der EU mit 6%. Bekanntlich liegt Deutschland bei unter 2%. Goldman Sachs rechnet vor, dass weniger als $100 pro Tonne ausgegeben werden müssen, um mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Gase weltweit zu verhindern. Darüber hinaus gehen Analysten davon aus, dass die Kosten in den kommenden Jahren deutlich sinken werden. Das heißt, es wird immer günstiger, die CO2-Emissionen zu verhindern. Und jetzt die Rechnung. Wir haben gesehen, dass die Verhinderung von mehr als 25 Milliarden Tonnen an klimaschädlichen Gasen zu weniger als $100 pro Tonne realisierbar wäre. Wenn wir nun $100 ansetzen, dann kostet das in Summe 2500 Milliarden Dollar. Wenn wir $80 ansetzen, dann macht das 2000 Milliarden Dollar. Und genau das wollen wir ausgeben. Das heißt, wir könnten für unsere 2000 Milliarden Dollar bzw. Euro den weltweiten CO2-Ausstoß halbieren, statt ihn nur um 2% zu senken. Ich finde, das ist durchaus etwas, worüber man mal länger nachdenken sollte. Und selbst wenn wir bis so hier gekommen sind und sagen, okay, es geht in der Theorie, in der Praxis ist es eine große Herausforderung, wir wollen es trotzdem probieren, in die Richtung zu gehen, und das war ja die Politik der letzten Jahre, dann brauchen wir eine Brücke. Und diese Brücke war nach Auffassung der früheren Bundesregierung und vor allem auch nach Auffassung der amtierenden Bundesregierung russisches Erdgas. Das war die Idee. Man sollte weitere Gaskraftwerke bauen, erheblich im Umfang. Die sollten dann zwar wasserstofffähig sein, aber die Idee war, mit russischem Gas können wir uns auf die Brücke begeben in die neue Welt der Klimaneutralität. Und nun? Ein gleichermaßen günstiger Ersatz für russisches Erdgas ist nicht in Sicht. Denn wenn es nun als Flüssiggas angeliefert wird, ist es nicht nur klimaschädlicher, sondern auch deutlich teurer als Pipeline-Gas. Fracking wäre, das haben wir letzte Woche diskutiert, durchaus eine Möglichkeit, dürfte aber in Deutschland politisch keine Mehrheit bekommen. Und die erhoffte Umstellung auf Wasserstoff ist nicht mehr als ein weiteres Projekt, bei dem es noch eine sehr große Lücke zwischen Theorie und Praxis gibt, wie vorhin bereits gesehen. Übrigens, die Preise für Strom liegen aktuell 50% über dem Niveau, welches noch vor einem Jahr in den Modellen der Klimapolitiker für das Jahr 2030 angepeilt wurde. Das zeigt schon, in welcher kritischen Lage wir uns mit unserer Energiepolitik befinden. Ich finde, all dies verdeutlicht, dass wir nicht einfach so weitermachen können. Wir brauchen einen Neustart in der Klima- und Energiepolitik. Und das ist eine Erkenntnis, die in der Politik, wie ich finde, noch nicht angekommen ist. Die Grünen halten trotz der offensichtlichen positiven Wirkung der Kernkraft auf den CO2-Ausstoß und die Strompreise am Ausstieg fest. Dabei würde der Weiterbetrieb der 6 noch funktionsfähigen Kraftwerke für einen Zeitraum von beispielsweise 10 Jahren die CO2-Bilanz Deutschlands unmittelbar und deutlich verbessern und uns die Möglichkeit geben, die weiteren Maßnahmen in einem geordneten und tragfähigeren Prozess umzusetzen. Die SPD derweil verdrängt das Thema und glaubt, durch eine immer weitergehende Umverteilung und Transfers vor allem an die Rentner ihre politische Zukunft zu retten. Der Union fehlt die Kraft, den überstürzt vollzogenen Atomausstieg unter Merkel als Fehler zu benennen und zu korrigieren. Die FDP wiederum irrlichtert zwischen Freiheitsenergien, zu teurer Atomkraft und Laufzeitverlängerung und ist letztlich nur noch damit beschäftigt, die eigene Existenz zu retten. Die AfD wiederum leugnet den Klimawandel und lehnt jegliche Maßnahmen dagegen ab. Während die Linke keinen Hehl daraus macht, in der Klimapolitik den Hebel zu sehen, das sozialistische Experiment in Deutschland ein zweites Mal zu probieren. Ich finde es erschütternd, wie schwer es allen fällt, angesichts der größten Krise des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg, die Realitäten, die neuen Realitäten zu akzeptieren und entsprechend zu handeln. Und die Wirtschaft? Tja, statt auf die Barrikaden zu gehen und angesichts der realistischen Gefahr der Deindustrialisierung einen Kurswechsel zu fordern, bilden sich verschiedene Gruppen. Da sind jene Wirtschaftszweige, die darauf hoffen, von den staatlichen Ausgabenprogrammen und Subventionen zu profitieren. Andere verlagern ihre Aktivitäten ins Ausland, wo deutlich bessere Wettbewerbsbedingungen herrschen. Viele wiederum resignieren und hoffen, irgendwie über die Runden zu kommen. Allen gemeinsam ist, dass sie sich scheuen, in der Öffentlichkeit deutlich Position zu beziehen. Zu groß ist die Angst, als Klimaleugner und rückwärtsgewandt diffamiert zu werden. Ich freue mich auch schon auf die vielen E-Mails, die mich darauf hinweisen, dass ich ein alter weißer Mann bin. Ich finde aber in Summe, die Lage ist dafür zu ernst. Wir brauchen einen Politikwechsel. Die Wirtschaft muss klar machen, dass ein wirtschaftlich schwaches Deutschland weder den Umbau zur Klimaneutralität stemmen kann, noch die Finanzierung eines angesichts der Alterung der Gesellschaft weiter wachsenden Sozialstaats, noch zusätzliche Transfers im Rahmen der europäischen Solidarität. Eine realitätsorientierte Klima- und Energiepolitik ist überfällig. Wie diese aussehen könnte, das bespreche ich jetzt mit einem Ökonomen. Wie immer habe ich meine Kerngedanken in dieser Woche im Handelsblatt zusammengefasst. Deshalb, bevor wir zum Interview kommen, Kurz dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle Hörer von BTO Beyond the Office 2.0, featured bei Handelsblatt. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen und das nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. So, nun aber der Experte. Professor Achim Bambach war zum Thema Umgang mit Knappheiten, da ging es um Gas vor allem, bereits im Juni in Folge 142 zu Gast. Heute will ich von ihm erfahren, wie intelligente Klimapolitik denn aus ökonomischer Sicht aussehen würde.
Professor Achim Bambach ist seit April 2016 Präsident des ZEW Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. In seiner Forschung beschäftigt sich Achim Bambach unter anderem mit den Schwerpunkten Marktdesign und Wettbewerbspolitik. Seit 2014 ist er Mitglied der Monopolkommission. Außerdem gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums an. Vor einigen Wochen erschien sein Buch »Klima muss sich lohnen« im Herder Verlag.
Sehr geehrter Professor Bambach, ich freue mich sehr, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Herr Stelter, hallo, guten Tag.
Professor Bambach, Sie haben sich beschäftigt in einem Buch mit dem Thema Klimapolitik und ich muss gestehen, es gibt eine Menge Bücher dazu und es gibt ja bei uns in Deutschland sehr viel politische Diskussion. Die Frage ist, was können wir machen, um die Diskussion besser zu machen? Beziehungsweise was ist die Stoßrichtung Ihrer Überlegungen?
Ja, also das ist schon eine richtige Beobachtung. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern dazu und ich habe mich auch lange gefragt, ob es noch ein Buches bedarf in diesem Markt. Aber ich finde es schon interessant. In der Klimapolitik ist, glaube ich, das Feld, wo so wie die Ökonomen untereinander reden und so wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird, am weitesten auseinanderfällt. Und das hat was damit zu tun, weil es teilweise sehr technisch wird, wie funktionieren Energiemärkte, wie gibt man richtige Signale da. Es hat grundsätzlich was mit Märkten zu tun, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass gerade in der Klimapolitik als einziges Politikfeld die Verantwortung auf den Einzelnen abgelagert wird. Wir also eine andere Diskussion führen als, sagen wir mal, in der Sozialpolitik oder in Arbeitsmarktpolitik. Und das ist, glaube ich, auch ein Charakteristikum. Das Buch soll versuchen, also zum einen diese Märkte im Hintergrund zu erklären, aber auch sozusagen ein bisschen zu helfen, was bedeutet es denn, die Verantwortung auf das Individuum abzulagern, was ich eigentlich für einen Fehler halte.
Der Punkt, das habe ich noch nicht verstanden. Weil Individuum ist auf Verantwortungsindividuum. Wenn ich richtig die Politik besehe, bei uns ist es doch so, bei uns werden CO2-Steuern erhoben, bei uns werden Gasölheizungen verboten, bei uns werden Gasheizungen verboten. Das wäre jetzt nicht bei mir nicht in line mit dem Thema, ich verlagere die Verantwortung aus Individuum. Im Gegenteil, ich habe die Wahrnehmung, der Staat regelt alles.
Naja, also wenn man die Diskussion verfolgt, dann sieht man schon, die Stadt Mannheim will klimaneutral werden, die Unternehmen wollen klimaneutral werden, jeder Einzelne überlegt, ob er aus Klimaschutzgründen Solar aufs Dach lädt. Also der Footprint jedes Einzelnen ist schon Gesprächsthema und ist auch Politikthema in den Gemeinden und Kommunen. Und insofern wird da schon die Verantwortung runtergedrückt auf jeden Einzelnen. Klar, die Politik ist auch in der Verantwortung, aber ich will mal ein Beispiel geben, um das vielleicht vergleichbar zu machen. Jugendarbeitslosigkeit. Jugendarbeitslosigkeit ist ein Riesenthema in Europa, ist ein echtes Problem, in Deutschland zum Glück nicht, aber in Südeuropa. Aber wir kämen nie auf die Idee zu sagen, was hast du denn heute gegen die Jugendarbeitslosigkeit getan? Bist du mit der Bahn gefahren, weil die ein besseres Programm hat zur Ausbildung von Jugendarbeitslosen? Gehst du einkaufen bei Rewe, weil Rewe bildet besonders viele Jugendarbeitslose oder bildet besonders viele Jugendliche aus? Dieser Footprint, den machen wir in anderen Politikfeldern nicht, aber in der Klimapolitik, da haben wir einen Footprint, sodass jeder Einzelne sagt, oh ja, jetzt bin ich geflogen, war vielleicht doch keine gute Idee zu fliegen, ich nehme lieber die Bahn.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und es wird auch so gemacht. Ich meine, es wird einem ständig durch schlechtes Gewissen gemacht. Also wenn man eben fliegt und dickes Auto fährt und so weiter. Was schlagen Sie denn stattdessen vor, was man machen sollte?
Ja, zum einen müssen wir uns dessen bewusst sein. Und ist ja ganz interessant, dieser Klimafußabdruck, der ist damals eingeführt worden von British Petroleum, als die eine Greening-Kampagne hatten, sich umbenannt hatten in Beyond Petroleum. Und dann haben sie, Anfang des Jahrtausends war das, dann haben sie gefragt, und was ist dein Fußabdruck? Was kannst du tun? Jeder kann etwas tun. Und somit ist natürlich der Druck schon ein bisschen aus der Unternehmenswelt und aus der Politik Tech-Welt raus, weil wer gerade nach Mallorca geflogen ist, der kann nicht unbedingt sagen, aber das Unternehmen ist ein dreckiges Unternehmen, man hat ja gerade selber was dazu beigetragen. Für mich ist aber die Konsequenz als Ökonom zu sagen, okay, wenn wir die Verantwortung haben, also zum einen nicht den Druck aus der Politik nehmen, am Ende ist die Politik verantwortlich, das ist ein Gemeinschaftsgut, das Klima, ein intern, also ein weltweites, aber natürlich müssen da die politischen Entscheidungen her, aber auch für das Individuum ist es dann wichtig zu verstehen, was mache ich denn? Ist es wirklich schlimm, SUV zu fahren? Ist es problematisch, nach Mallorca zu fliegen? Hilft Solar auf dem Dach? Wie wirkt das denn und wie wirkt es gegeben die ganzen Politikinstrumente, die wir haben?
Na gut, aber da würde ich natürlich entgegenhalten, würde sagen, wenn wir alle Fahrrad fahren würden, statt ins Büro mit dem Auto, wäre das für das Weltklima völlig irrelevant, weil der CO2-Ausstoß marginal ist. Die großen Hebel kennen wir ja. Die großen Hebel ist Energie, die große Industrie. Also eigentlich müsste man da ansetzen, statt zu sagen, ich kümmere mich um die einzelnen Privaten.
Naja, das Argument überzeugt mich noch nicht, weil also natürlich ist der Beitrag von jedem Einzelnen minimal, aber nehmen wir das Weltklima. Wir müssen eigentlich, das Klimaproblem ist ein weltweites Problem. Wir haben 200 Staaten ungefähr. Das heißt, jeder Staat ist rein rechnerisch nur für 0,5% zuständig des Weltklimas. Das heißt, wenn man sagt, wir sind alle zu klein, dann wird nichts getan. Am Ende müssen wir die ganz vielen kleinen Entscheidungen, die sind relevant. Also insofern auch das, was der Einzelne tut, ist relevant. Aber die Frage ist, ist es das Richtige, was er tut, beziehungsweise das, was er gerade macht, hat das auch wirklich eine Klimawirkung oder hat sie es nicht? Und ein Beispiel dafür zu nennen, Solar aufs Dach. Solar aufs Dach bedeutet, dass ich weniger fossile Energie verbrauche. Ist ja klar, ich habe ja dann mehr Solarenergie, aber das bedeutet auch, dass unsere fossilen Kraftwerke weniger Zertifikate brauchen. Und jetzt kommen wir zum Emissionshandel auf europäischer Ebene. Das heißt, wir brauchen weniger Zertifikate und das heißt dann im Umkehrschluss, irgendjemand anders verbraucht mehr, weil die Menge an Zertifikaten, die ist gedeckelt. Da gibt es ein Cap, das ist eine konstante Zahl. Also, wenn ich also Solar aufs Dach mache, weniger Zertifikate, jemand anders verbraucht mehr Zertifikate und der Gesamteffekt für Europa ist null. Also es hat keinen Klimaeffekt. Und das ist, deswegen heißt das Buch auch Klima muss sich lohnen, das ist ja so gewollt, wegen diesem Cap, dass es sozusagen insgesamt nur eine bestimmte Anzahl gibt, hat auch den Effekt der Zertifikathandel, dass halt fossile Energie teurer wird. Also Solar aufs Dach lohnt sich finanziell. Ich mache das, weil es sich finanziell lohnt, aber ich mache es nicht, weil es sich für das Klima lohnt. Da hat es keinen europäischen CO2-Effekt.
Das gilt ja auch für das innerdeutsche Fliegen, nicht? Das ist ja genau dasselbe Beispiel. Wenn ich innerdeutsch nicht mehr fliege, werde ich die Emissionszertifikate günstiger und dann können die Briten billiger nach Mallorca fliegen. Also die Frage für mich ist jetzt nur, ich verstehe das Problem. Also sag mal so, ich gehe mal einen Schritt zurück. Eigentlich verstehe ich das Problem nicht, weil eigentlich wäre es doch so, wenn wir einen CO2-Preis machen würden, oder Emissionszertifikate ist ja so eine Art CO2-Preis, und von Anfang an sage, es gibt jedes Jahr weniger Zertifikate, dann gehen die Preise perspektivisch hoch, dann muss doch eigentlich die Wirtschaft darauf rational reagieren und dort sparen, wo es am günstigsten ist, CO2 zu sparen. Das ist doch eigentlich die Logik.
Genau, also so ist ja der Emissionshandel auch gebaut. Die Menge geht jedes Jahr zurück. Dadurch, dass man die Zertifikate aufbewahren kann, steigen die Preise nicht jedes Jahr. Also ich kann, wenn ich weiß, ich brauche es nächstes Jahr das Zertifikat, kann ich das ja dieses Jahr schon kaufen. Und wenn ich denke, nächstes Jahr werden die Zertifikate viel teurer als dieses Jahr, würde ich ja auch schon dieses Jahr kaufen. Also insofern, da gilt auch, dass dann Vorsorge gekauft wird. Also in den Preisen steckt schon drin auch die Erwartung, wie die Preise in den nächsten Jahren sein wird. Und das halten ja auch viele Ökonomen für ein sinnvolles Instrument. Aber was wir jetzt gerade sehen, die EU will einen zweiten Zertifikatehandel einführen, nämlich für die Sektoren, die noch nicht in dem ersten drin sind. Also in dem ersten sind drin die Energie, also Strom erzeugen, die Industrie ist da drin, der innereuropäische Flugverkehr und da soll der innereuropäische Schiffverkehr mit rein. Aber die großen Bereiche, die nicht drin sind, ist Wärme, Gebäude, Heizen und Verkehr, Autos, LKWs, Benzin, Diesel und so weiter. Und jetzt will die EU diesen zweiten einführen, der eigentlich genauso sinnvoll wäre wie der erste. Wir können nachher darüber diskutieren, ob die beiden nebeneinander sinnvoll sind, weil da haben wir auch Studien zugemacht, dass das so noch nicht, wie es die EU plant, gut ist. Aber das Parlament hat zuerst dagegen gestimmt, gegen diesen zweiten Emissionshandel. Und Macron ist gegen diesen zweiten Emissionshandel. Also ein sehr sinnvolles Instrument, was die meisten Ökonomen auch sagen würden, ja, das ist genau richtig, weil der erfüllt die Ziele und führt diesen CO2-Preis ein, stößt auf großen Widerstand in der europäischen Politik.
Also zum einen ist, glaube ich, klar, also ich hätte intuitiv gesagt, es ist doch blöd, verschiedene Märkte zu haben, weil CO2 ist genauso schädlich, ob es aus der Heizung stammt, aus dem Auspuff oder aus dem Kraftwerk. Aber Warum ist denn die Politik dagegen?
Macron ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil er hat Sorge vor den Gelbwesten. Und was bedeutet dieser zweite Emissionshandel? Benzin, Diesel und auch Heizöl, Heizgas wird teurer. Da gibt es dann einen CO2-Preis auf diese Energiearten. Und dadurch wird es teurer an der Zapfsäule, es wird teurer Öl für den Keller und Gasheizungen werden teurer. Nicht so teuer, wie sie jetzt sind. Also im Moment sind wir in Spitzenpreisen. Ja, das ist aber teurer, als sie normalerweise waren. Punkt. Aber das ist ja auch sinnvoll so. Wir müssen die fossilen Energien teurer machen. Wir müssen raus aus den fossilen Energien. Also der Effekt ist da. Und was man sich auch bewusst machen muss, und ich glaube, das ist in der Politik auch noch nicht genug angekommen, dass die Alternativen es ja nur noch teurer machen. Also ein Verbrennerverbot ist ja de facto ein ganz teurer CO2-Preis auf Benzin und Diesel, weil ich verbiete einfach, Benzin und Diesel zu tanken. Ich kann halt keinen Verbrenner mehr fahren. Und das ist wie ein ganz teurer Preis. Der ist also noch teurer, als wenn ich sage, ich erhöhe die Preise für Benzin und Diesel. Und was man in den Modellen ja auch sieht, ist, wenn man so eine Politik fährt, wo man selektiv einzelne Sektoren besonders herannimmt oder besonders bestraft, kann man dann sagen, in diesem Fall, das wird immer teurer sein, als wenn man einen einheitlichen CO2-Preis hat, der alle gleich behandelt. Und der übrigens auch, und ich finde, das ist eine Stärke, die auch noch zu kurz kommt in der Diskussion, der zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette und nicht nur der CO2-Preis und nicht nur durch das Endprodukt.
Ja, klar, wie alle Energiekosten. Wir sehen, alle Energiekosten ziehen sich durch die Wertschöpfungskette. Aber Sie haben mich ein bisschen jetzt verwirrt, weil am Anfang habe ich gedacht, Sie wollen was, Sie widersprechen der Ökonomie, weil Sie gesagt haben, wir wälzen es auf den Einzelnen ab. Und jetzt sagen Sie, eigentlich das beste Instrument ist der CO2-Preis. Und da würde auch rauskommen, dass es eben sehr teuer ist, Elektroautos zu subventionieren, pro Tonne eingespartes CO2. Was soll man denn stattdessen machen? Ich meine, was ist denn Ihr Modell eigentlich, wie Sie sagen, wie wir es schaffen, die Klimapolitik zu machen, so dass die Gelbwesten nicht protestieren und wir trotzdem den Fortschritt machen und gleichzeitig aber den Einzelnen entlasten, dass der sich kein schlechtes Gewissen mehr hat, wenn er nach Mallorca fliegt?
Also der Emissionshandel ist schon ein sehr wichtiges und sehr gutes Instrument, der nicht ausreicht, den man aber sehr ernst nehmen sollte als Leitinstrument. Das macht meines Erachtens die Politik auch zu wenig. Also wir reden ja jetzt, wie fördern wir die Stahlindustrie, dass sie hier grünen Stahl produziert. Wir reden über Förderprogramme. Man kann auch den Emissionshandel sehr ernst nehmen und den sozusagen als Basis nehmen. Die Regierung hat viele wichtige Aufgaben. Infrastrukturausbau, wie sehen auch die Wasserstoffnetze der Zukunft aus? Forschung und Entwicklung im Wasserstoffbereich ist noch viel notwendig, was wir besser verstehen müssen und wo die Industrie sich auch noch viel weiterentwickeln muss. Also die klassischen Instrumente der Politik, Infrastruktur, Forschung, Förderung von Forschung und Entwicklung, da hat sie viel zu tun. Ich finde, sie sollte nicht an den falschen Hebeln ansetzen. Für das Individuum, ich glaube, da lernen wir jetzt in der Krise doch mehr, wie wir damit umgehen und wie wir nicht damit umgehen, dass die Menschen mitgenommen werden. Also wir haben ja jetzt die hohen Energiepreise. Die sind jetzt extrem hoch. So hoch wird die Klimapolitik gar nicht werden. Also wenn man sich die Modelle anschaut, die Belastung auf Benzin und Diesel und Heizöl ist signifikant, aber nicht in Dimensionen, wie wir sie jetzt gesehen haben oder jetzt im Gasbereich jetzt auch sehen. Und was lernen wir unter anderem? Wir haben zu wenig Staaten, wir haben zu wenig Instrumente, um eine adäquate Förderung zu machen. Der Begriff der Förderung mit der Gießkanne, der fällt ja, und den werden wir jetzt auch wieder sehen bei den Stromkosten, die ja reduziert werden sollen, oder die Gaspreisbremse, die kommen soll, wie auch immer, die am Ende ausgeartet sein wird. Aber ein Vorwurf ist, das ist sehr grob geschnitzt, dieses Instrument. Und das, glaube ich, das ist auch eine Lektion, die wir jetzt mitnehmen hier aus dieser Krise. Wenn wir die fossilen Energien erhöhen aus klimapolitischen Maßnahmen, dann müssen wir auch sehr gezielt die Förderprogramme ansetzen, dass die besonders darunter leiden, die vulnerablen Haushalte, dass die auch mitgenommen werden sozusagen und nicht unter den hohen Belastungen extrem leiden.
Das heißt, Professor Wamba, also Sie sagen, wir machen das Preissignal, das Preissignal lassen wir wirken und wir geben Geld zurück. Ich meine, es gibt ja dieses Konzept, ich glaube, die Grünen haben es auch vorgeschlagen zu sagen, dann gibt es eben quasi die Energiepauschale, der Staat sammelt mehr Geld ein über die CO2-Abgabe und gibt das Geld an den Bedürftigen zurück.
Genau, und wir reden eigentlich darüber, wie sieht diese Energiepauschale aus. In den ersten Modellen, übrigens auch von vielen Ökonomen, dieses Klimageld, so ist es genannt worden, genau. Das geht pauschal an alle zurück. Die Schweiz macht das auch so. Pauschal an alle zurück. Und das macht wenig Sinn. Also es macht wenn man es sozusagen isoliert betrachtet, schon Sinn. Wo kommt der isolierte Gedanke her, wenn ich CO2-Preise habe auf die fossile Energie? Die ärmeren Haushalte, die zahlen weniger für diese CO2-Preise, weil die fahren kleinere Autos, die haben kleinere Wohnungen, die heizen weniger als die wohlhabenden Haushalte, aber relativ zahlen die mehr.
Also Sie meinen, weil der Anteil am Einkommen ist höher ist. Deshalb meinen Sie.
Okay. Genau, der Anteil am Einkommen für Energie und Heizen ist bei denen höher als bei den wohlhabenden Haushalten. Und deswegen ist das eigentlich, dieses Klimageld, eigentlich eine regressive Steuer. Ja, also man belastet die armen Haushalte stärker.
Die EEG-Umlage ist da auch eine regressive Steuer, oder? Weil sie ja auch, genau. Also wir haben im Prinzip den reichen, Anführungsstrichen, die Solardächer finanziert, subventioniert und die Windparks und die Ärmeren haben es bezahlt, weil sie einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür ausgeben müssen.
Ja, deswegen war es auch zielführend, jetzt die EEG-Umlage in das Steuersystem zu überführen. Die war vorher mit dem Strompreis verrechnet worden.
Genau.
So, aber jetzt, wenn man jetzt ein Klimageld zurückzahlt, also die Einnahmen, die man hat, die wirft in einen Topf und zahlt sie an jedem zurück, dann passiert Folgendes, dass die ärmeren Haushalte jetzt sogar unterm Strich was zurückbekommen. Weil die sind zwar relativ mehr belastet, aber absolut sind die ja weniger belastet. Die haben die kleinen Autos, kleine Wohnungen. Das heißt, wenn die genauso viel zurückbekommen wie die Reicheren, dann kriegen die aber sogar mehr zurück, als sie gezahlt haben. Und dann wird auf einer regressiven Belastung eine progressive Belastung. Also sprich, die Reichen werden belastet, die Armen werden nicht belastet. Das war der Gedanke. Was dann nur falsch ist bei diesem Denken ist, weil das ist sozusagen isoliert betrachtet. Das ist Klimageld und Ausschüttung betrachtet. Aber der Staat schüttet ja ganz viel aus. Nicht nur das Klimageld, sondern auch mit anderen Maßnahmen. Und der Staat nimmt auch viel Geld ein. Der nimmt ja nicht nur die CO2-Preise ein, sondern der nimmt auch Steuereinnahmen ein, die wiederum verzerrend sind. Also Steuereinnahmen, da gibt es ja genügend Modelle, die führen dazu, dass tendenziell weniger produziert und weniger gearbeitet wird. Und jetzt muss der Staat also aus den Einnahmen, den er hat, ausschütten. Und da gibt es keine gute Erklärung dafür, dass er für alle gleich ausschüttelt. Ja, weil das sozusagen, warum soll er den reichen Haushalten Geld geben? Dann soll er lieber ein paar Steuereinnahmen verzichten, als denen Geld zu geben, weil die Steuereinnahmen sind verzerrend, also ökonomisch verzerrend. Die Ausschüttung, die wäre neutral, die führt zu keiner Verzerrung. In der Klimaökonomie oder in der Umweltökonomie ist das bekannt, also dass man es nicht so macht, sondern anders macht, als die doppelte Dividende. Wir nehmen die CO2-Preise und machen sozusagen unschönes Verhalten teurer oder dreckiges Verhalten teurer. Deswegen wird davon weniger gemacht. Das ist die eine Dividende. Und die Einnahmen, die ich habe, die nehme ich jetzt, um Sachen zu machen, die ich ansonsten mit verzerrenden Steuern gemacht habe. Also entvulnerablen Haushalten helfen oder in die Infrastruktur investieren oder vielleicht auch Steuern zu reduzieren mit diesem Geld. Also eine zweite Dividende, die ich damit einnehme. Und wenn wir es pro Kopf mit der Gießkanne ausschütten, dann verzichten wir auf diese zweite Dividende.
Außer man macht die Zahlung steuerpflichtig, oder?
Genau, das ist ein Mittelding, eine steuerpflichtige Zahlung. Aber jetzt sozusagen, der Staat nimmt von mir Steuereinnahmen und dann gibt er mir Geld, das er wieder versteuert. Also es gibt kein Modell, wo das eine richtig gute Politik ist, ja, weil auf dem Weg geht so viel an Effizienz verloren. Ja, das ist also nicht nur an den Verwaltungskosten, die da unterwegs passieren, sondern auch an Effizienz. Aber die Steuereinnahmen, die sind halt wirklich verzerrend. Da gibt es diese Verzerrungen in der Arbeitsangebotsentscheidung durch die Steuer. Die Ausschüttung, die hat im Zweifelsfall einen neutralen Effekt.
Sie meinen jetzt, Sie müssen vielleicht aber ganz klar sagen zum Thema verzerrende Wirkung. Sie meinen im Prinzip, dass die Steuerbelastung dazu führt, dass jemand keiner Arbeit nachgeht zum Beispiel.
Das ist ja das Hauptargument gegen das Ehegattensplitting, dass in den Familien der Zweitverdiener, was meistens die Zweitverdienerin ist oder häufig, mit dem hohen Grenzsteuersatz belastet wird, weil die ja gemeinsam veranschlagt werden und deswegen weniger arbeitet. Das sieht man auch in Deutschland in Zahlen ganz gut. Also der Anteil der Frauen, die arbeiten gehen, ist genauso hoch wie in anderen europäischen Ländern, sogar ein bisschen höher. Aber bei uns wird viel mehr Teilzeit gearbeitet. Ja, und das Argument ist, warum soll ich 40 Stunden arbeiten, wenn ich die letzten 10 Stunden voll besteuert bekomme? Ja, dann arbeite ich lieber ein bisschen weniger und nutze es dann für Familie, Haushalt oder auch Freizeit. Also die verzerrenden Effekte der Steuer, da gibt es auch gute Empirie zu, die sind gut dokumentiert und auch sehr gut nachvollziehbar.
Ja, würden Sie dann plädieren für ein System, wo wir quasi nur noch CO2 besteuern und keine Einkommen mehr?
Ja, so hoch werden die CO2-Besteuerungen nicht sein, also dass wir das decken könnten. Ne? Das ist also die Simulationen aus unserem Haus zum Beispiel, auch aus anderen Instituten, gehen davon aus, dass wenn wir die Klimapolitik vernünftig machen bis 2030, und rede jetzt nur über die europäische, werden wir über eine BIP-Belastung von ungefähr 2% reden. Wenn wir so machen, wie die EU-Kommission es jetzt vorschlägt, reden wir von ungefähr 3% BIP-Belastung. Und das deckt sich auch dann 1:1 mit den CO2-Einnahmen. Ja, die 2-3%, das reicht aber nicht aus, um den Steuerbedarf der Bundesregierung und der Länder zu erfüllen. Dafür ist es dann doch zu wenig.
Warum ist denn die EU teurer als ihr? Warum kostet gleich 50% mehr?
Naja, was die EU vorschlägt, ist, dass sie hat Ziele für den ersten Emissionszertifikathandel, das ist Industrie und Energie. Sie hat auch Ziele für den zweiten Emissionszertifikathandel, also wie stark muss da Emissionen eingespart werden. Und dann kann man ja ausrechnen, wie teuer wird das denn, also wenn man diese Ziele erreichen will. Und das sind dann die Grenzvermeidungskosten, die da eine Rolle spielen. Und also die Simulationen zeigen, dass der erste Emissionshandel für die Ziele führt zu Grenzvermeidungskosten von um die 100 Euro pro Tonne CO2. Und das ist auch der CO2-Preis, den wir jetzt ungefähr sehen. Der liegt jetzt so bei 90 Euro, 80 Euro. Also der ist sozusagen gut einjustiert. Der zweite Handel, der führt aber zu CO2-Preisen zwischen 200 und 300 Euro.
Also das CO2, was ich erzeuge, weil ich Auto fahre, wird höher besteuert als das CO2, was jemand erzeugt, der ein Stahlwerk betreibt.
Das wäre es dann gemäß der Pläne, die sie hat. Und deswegen ist natürlich der naheliegende Vorschlag, den wir ja auch machen, dass man sagt, dann lass doch bei dem Autofahren ein bisschen weniger ambitioniert, dass da die Ziele nicht so hart sind und dafür bei den anderen Sektoren etwas mehr ambitioniert, sodass am Ende bei beiden der Preis 150 ist, anstatt bei den
hier. Und was ist denn, gibt es eine bestimmte Ratio dafür, dass man sagt, jetzt erst haben wir Verkehr und Gebäude nicht eingenommen und jetzt wollen wir gleich mit so einem massiven, deutlich höheren Preis einsteigen? Was ist da die Rationalität für?
Naja, wir sind ja noch gar nicht mal so weit, dass der kommt. Also der Vorschlag im Moment ist ja, dass der nur für die Industrie kommt. Also dann müssten sie, wenn sie tanken, angeben, ob sie beruflich tanken oder privat tanken.
Oh wow.
Beruflich. Ja, wir kennen das ja aus Hotels, ne? Wenn so Kommunen so eine Steuer nehmen, dann muss man auch angeben, ist das jetzt eine berufliche Reise oder nicht. Und also unmöglich ist das nicht, aber trotzdem ein bisschen unschön, ja, dass man das so macht, weil sie das zuerst nur für die Unternehmen machen wollen. Also das wäre der erste Schritt. Ich glaube aber, der zweite Schritt, der ist jetzt in der Diskussion, dass man dann auch die Ziele da weniger ambitioniert macht. Das wird auch, werden die Märkte auch nicht durchhalten. Also wenn wir hier einen CO2-Preis von 100 haben und da einen von 200, dann wird ja jeder auf die Idee kommen, sag mal, hier läuft doch was falsch und dann wird der Druck auch so hoch sein, das anzupassen im System.
Gut, aber jetzt halt mal kurz Zwischenfazit. Also Sie plädieren ja eigentlich für das, was die Ökonomen plädieren. Sie sagen, wir sollten einen CO2-Preis haben, möglichst einheitlich, also nicht verschiedene Märkte und dieser Preis soll planbar steigen und die Einnahmen sollen dann so verteilt werden, dass die mit weniger Einkommen überproportional davon profitieren.
Genau, ob die dann alle verteilt werden, die Einnahmen, das ist eine politökonomische Entscheidung, also die Bundesregierung, die letzte Bundesregierung hat ja, als sie den CO2-Handel, den Emissionshandel eingeführt hat, wir haben ja in Deutschland schon diesen zweiten Emissionshandel, der läuft ja jetzt so langsam hoch für Benzin und Gebäude. Als sie den eingeführt hat, haben sie die Gelder genommen, um die EEG-Umlage zu reduzieren. Also die haben sie zwar auch irgendwie ausgeschüttet, aber indirekt ausgeschüttet über die Reduktion der EEG-Umlage. Also insofern ist es, also muss man schauen, was man dann mit dem Geld macht, aber es auszuschütten mit der Gießkanne ist auf jeden Fall keine gute Politik.
Na genau, wobei EEG-Umlage haben wir vorher rausgearbeitet, vielleicht gar nicht so schlecht, das so zu machen, aufgrund der Tatsache, dass es ja auch so regressiv wirkt.
Ja, und es gab noch, wenn ich Frage sagen darf, es gab noch einen zweiten Effekt. Wir müssen Strom günstiger machen, weil die ganze Transformation baut ja darauf, dass wir alle umstellen auf Strom. Wärmepumpen, Elektromobilität, das ist ja alles, braucht ja alles Strom. Und der Strom war schon durch die EEG-Umlage nochmal verteuert worden. Und jetzt, wenn man die Entscheidung hatte, hol ich mir einen Benziner oder ein Elektroauto, war es halt sozusagen nochmal eine extra Belastung auf den Strompreis und die ist damit reduziert worden. Also auch eine Art doppelte Dividende, die dadurch erreicht wurde.
So, wenn wir jetzt mal weiterblicken, jetzt haben wir gesagt, Sie haben gesagt, der Staat soll das machen und Sie haben gesagt, der Staat soll mehr in Forschung und Entwicklung stecken und soll mehr in die Infrastruktur machen. Wo sollten Politiker weniger machen, Ihrer Auffassung nach?
Ja, man kann sich mal anschauen, was die Bundesregierung gemacht hat bisher. Also jetzt hat sie viel Krisenpolitik, aber zwischendurch hat sie auch Klimapolitik gemacht. Und das eine, was sie gemacht hat, war, Spielraum zu eröffnen, leichter zu investieren, indem sie die Planungs- und Genehmigungsverfahren erleichtert hat. Jetzt muss man sehen, wie weit sie damit kommen. Aber also aus meinem Bundesland Baden-Württemberg wurde mir jetzt berichtet, dass ein Windkraftwerk, was sonst 7 Jahre gebraucht hat, jetzt in 7 Monaten von der ersten Planung bis zum Spatenstich geschafft haben. Also das wäre echt toll. Also wir haben eine Riesenbaustelle im Stromnetz Ausbau und im Windkraftausbau, also bei den erneuerbaren Energien. Aber was die Regierung auch gemacht hat, ist eine Regel, 65% erneuerbaren Energien müssen bei neuen also wenn ich eine neue Heizanlage mache oder die alte austausche, also eine Auflage gemacht worden. Wir haben Ausbauflächenziel gemacht. Wir haben die Förderung für Wärmenetze, die ist durch die EU-Kommission bewilligt worden. Das hat die Bundesregierung hervorgehoben. Also viel Förderung, Subventionen, Auflagen. Und das läuft in die falsche Richtung. Und eine Diskussion, die wir jetzt demnächst führen werden, denke ich, ist, wie kriegen wir die Transformation in den sehr energieintensiven Industrien hin, also im Stahlbereich zum Beispiel. Und die Regierung möchte dafür Klimaschutzverträge, also Carbon Contracts for Difference einführen. Was die machen würden, ist, dass die sagen, also der CO2-Preis ist offensichtlich noch nicht hoch genug für euch, dass ihr umstellt. Also tun wir so, als ob der hoch genug wäre. Sprich, die Differenz, die kriegt ihr erstattet. Zwischen dem, ne, also wenn der jetzt 100 ist, ihr bräuchtet aber eigentlich 200, dann kriegt ihr halt diese 100, die kriegt ihr ausbezahlt, ja, so dass es sich für euch lohnt. Das führt aber dazu, also es hat zwei negative, also viele, hat ein paar positive Effekte, aber auch viele negative. Die zwei negativen, der eine ist, dass ich die Unternehmen damit abschirme vom CO2-Preis. Weil ne, wenn die 100 brauchen, dann kriegen sie 100. Wenn sie aber nur 50 brauchen, also der CO2-Preis steigt auf 150, dann brauchen sie nur 50. Das heißt, die spüren den gar nicht mehr, den CO2-Preis, die sind abgeschirmt. Der Gedanke ist sogar, wenn er dann auf 250 steigt, müssen sie 50 zurückzahlen. Also und das Zweite ist aber, ich habe wieder diese selektive Politik. Ich fördere zum Beispiel den Stahlbereich. Und wenn ich jetzt ein pfiffiger Unternehmer bin, der auf den Gedanken kommt, wie kann ich denn weniger Stahl verbauen? Kann ich so ein Haus bauen auch mit weniger Stahl? Ja, weil Stahl wird teuer. Für den lohnt sich das jetzt weniger, diese Gedanken zu verfolgen, weil wir jetzt billigeren, grünen Stahl in den Markt bekommen. Also ich setze an einem Punkt an in der Wertschöpfungskette, aber alles, was drumherum ist, das wird von dieser Förderung natürlich nicht mitgenommen. Ja, und das ist sozusagen auf jeden Fall keine Marktwirtschaft im klassischen Sinne, sondern hier wird dann ein spezifischer Sektor für sich gefördert, ohne Rücksicht auf die Lieferketten.
Jetzt wäre meine Frage natürlich an Sie nochmal, das verstehe ich. Im Prinzip ist es ein Einzeleingriff. Also zum ersten Frage wäre, ist das überhaupt nach WTO-Regeln zulässig? Weil letztlich ist es ja dann faktisch eine Dauersubvention eines hiesigen Anbieters.
Das ist noch nicht klar. Deswegen ist ja auch noch nicht klar, wie dieses Programm aussehen wird. Und da kann man sich auch noch vieles überlegen, dass man das vielleicht wettbewerbsfähig hinbekommt, dass man es europäisch ausschreibt und so weiter. Was in der EU erlaubt ist, und das halte ich auch für prinzipiell richtig, das sind diese Important Projects of Common European Interest, die Förderprogramme zum Beispiel im Bereich Wasserstoff. Weil hier wird eigentlich Forschung und Entwicklung finanziert. Mhm. Ja, das ist eine Förderung von Forschung und Entwicklung primär. Auch in die Produktion geht das Geld auch zum Teil, aber eigentlich hier wird Forschung und Entwicklung gefördert. Und da haben wir ja gute Gründe, also gute Argumente, es gibt gute Gründe dafür, dass da die öffentliche Hand auch eine wichtige Rolle spielt, weil halt da diese externen Effekte, also die Auswirkungen von Forschung und Entwicklung über das Unternehmen hinaus doch recht groß sind. Ja, deswegen, der Bereich ist gut. Wenn man die Carbon Contracts for Difference, also diese Klimaschutzverträge, so gestaltet, dass sie einen starken Forschungsförderung-Aspekt haben, dann werden die auch durch die Beihilfekontrolle durchgehen.
Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Aber es gibt ja noch ein paar andere Eingriffe. Ich habe mir gerade mal hier nebenher auch geschrieben. Es gibt ja bei uns, es gibt ja auch die Möglichkeit, über Carbon Capture dem Klima zu helfen. Das ist ja in Deutschland nicht erwünscht. Und ich habe auch gesehen, es gibt ja auch Treibstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Also klimaneutrales Benzin, sage ich mal in einfachen Worten. Und da habe ich gelesen, dass da eben die Besteuerung im vollen Umfang da ist. Und wenn ich jetzt aus erneuerbaren Energien Benzin herstelle, sollte man auch darauf eigentlich keine CO2-Abgabe haben.
Also da sind noch viele, wie soll man sagen, Ecken und Kanten in der Klimapolitik. Und wir haben uns ein paar Sachen erlauben können, weil sie auch noch nicht so teuer war. Aber jetzt gehen wir schon in die Bereiche, wo sie uns echt was kostet im Sinne von BIP kostet, aber auch Arbeitsplätze und Unternehmen, die Transformation gestalten müssen. Und dass zum Beispiel in den Flottenzielen Batteriefahrzeuge null Emissionen haben, aber synthetisches Benzin nicht berücksichtigt wird, ja, also die Flottenziele der Automobilindustrie, das ist sozusagen nicht systematisch, das ist keine saubere Konstruktion. Und die Diskussionen laufen ja jetzt auch, dass man da sich mehr Freiheitsgrade schafft. Ob die Erwartung daran so hoch ist, wird man sehen, weil die ganzen Simulationen, die gemacht werden, sagen schon, synthetisches Benzin kommt eigentlich nicht für Autos in Frage, weil es einfach zu teuer ist in der Produktion, weil man zu viel Energie verliert. Also wir hoffen ja, dass die Produktion noch viel günstiger wird unterwegs. Also das, da gibt es ja auch schon die Simulationen, um wie viel sie günstiger wird. Aber allein der Energieverlust im Prozess, da kann man gar nicht so viel machen. Und der ist halt physikalisch bedingt, ja. Der spricht schon dafür, dass Batterien vermutlich das Dominante sein wird. Aber wer weiß es genau? Und insofern sollte man es systematisch machen. Die CO2-Preise machen es systematisch. Das ist ja der starke Effekt der CO2-Preise.
Gut, das halten wir nochmal fest. Sie sind für CO2-Preise und Sie sind für eine intelligente Rückerstattung der Einnahmen an die Bürger. So, ansonsten sind Sie für mehr Grundlageninvestitionen in Forschung und Entwicklung, Wasserstoff und so weiter und Infrastruktur. Jetzt haben wir gesehen, wir wissen, Sie haben es angesprochen, Klima ist ja ein globales Thema. Ich habe mal eine überschlägige Rechnung gemacht, die müssen Sie jetzt nicht bestätigen, weil ich Sie damit überfalle, aber ich habe mal eine Studie gelesen nach dem BDI, dass ja ungefähr bei uns die Klimaneutralität 2.000 Milliarden kostet. Und wenn man das auf die Tonne CO2 umlegt, sind wir bei ungefähr 2.500 Euro pro Tonne. Also weit über den Kosten der heutigen Zertifikate. Und weltweit lässt sich ja ein großer Teil der CO2-Emissionen für sehr wenig Geld einsparen. So $100 die Tonne. So müsste man nicht, wenn man sagt, okay, wir wollen ein Beispiel wirklich leisten zum Weltklima, sagen, wir verwenden auch unser Geld, um im Ausland zu helfen, low-hanging fruits zu pflücken, um CO2 zu sparen?
Also ja, eigentlich schon. Es passiert nur nicht und wir kriegen ein Weltklimaabkommen auch so nicht hin, weil ja, die Anreize für jedes einzelne Land, das ist ein typisches öffentliches Gutproblem. Ja, lass die anderen es machen, warum sollte ich das machen, diese Trittbrettfahrerproblematik, die in der Ökonomie rauf und runter diskutiert wird. Ich glaube, ich will nur einen zweiten Aspekt machen, um diese 2.000 Euro, die Sie genannt haben, oder nee, Dollar waren das pro Tonne.
2.500, ich habe einfach mal die 2.000 Milliarden, die wir planen, auf die CO2-Ausstoß Deutschlands umgerechnet. Das war eine einfache Art.
Ich glaube, das Entscheidende bei unserer Politik wird sein, ob wir Sachen machen, die kopierfähig sind in Ländern wie Indien und China, ob wir Innovationen hinbekommen, die die übernehmen können. Solar ist, seit Solaranlagen auf Dächer gebaut worden, sind die Preise um 90% gefallen. Also starke Kostensenkungen. Jetzt ist es in manchen Regionen attraktiver, Solar zu machen, anstatt da Pipelines zu bauen und konventionelle Kraftwerke zu bauen. Also wenn wir sowas hinbekommen im Wasserstoffbereich, das wäre ein Riesenbeitrag für die Weltklimapolitik. Deswegen kann es ruhig bei uns auch etwas teurer sein, aber das Ziel darf halt nicht, also das Ziel ist dann nicht, kriegen wir diese CO2-Ausstoß reduziert, sondern kriegen wir den CO2-Ausstoß so reduziert, dass es für Länder wie Indien, China, im asiatischen Raum attraktiv ist, das nachzumachen. Also die Kopierfähigkeit unserer Maßnahmen, die müsste im Fokus stehen.
Genau, wir reden von einer Politik, aber von Vorbild. Also wenn die Politik möchte, dass Deutschland ein Vorbild ist, dann sind wir es, indem wir Technologien entwickeln, die weltweit attraktiv sind.
Genau, das ist das Vorbild und nicht, dass wir auf Kosten der Arbeitsplätze, auf Kosten der Lebensqualität auf Teufel komm raus gespart haben, weil das ist kein Vorbild. Das Vorbild sind diese Technologien, die wir da entwickeln. Das Vorbild sind auch organisatorische Vorbilder, also zum Beispiel der Emissionshandel, der ist ja gar nicht so leicht. Wie messe ich die Emissionen, wie rechne ich die ab, wie kontrolliere ich sie? Das ist auch sozusagen ein Vorbild. China hat jetzt auch einen Emissionshandel eingeführt, dass man sagt, was sind denn eure Erfahrungen damit? Was läuft gut, was läuft weniger gut?
Sie haben gesagt, es nützt uns nichts, wenn wir Industrie verlieren. Ich meine, Stichwort Abschottung nach außen. Ich meine, ich habe Kollegen Felbermayr mal im Interview gehabt, der hat gesagt, ja, die EU möchte gerne so eine Grenzausgleichsabgabe machen. Hat aber gleichzeitig gesagt, er glaubt nicht, dass das funktionieren wird. Das frage ich natürlich schon die Frage. Ich meine, wie weit ist es sinnvoll? Ich meine, Sie haben vollkommen recht, wir sollen was machen. Also wir haben beide Konsens, wir müssen was machen. Das ist nicht, was ich in Frage stelle. Aber wie verhindern wir das hinterher, statt bei uns woanders das CO2 entsteht, einfach weil dort geringere Auflagen sind?
Die Grenzausgleichssteuer finde ich ein sehr interessantes Instrument, weil man da sehr klar macht, was ist eigentlich das Ziel unserer Klimapolitik? Also was ist der Gedanke dahinter? Wir machen ein Ausgleich an der Grenze für, nehmen wir einen Stahl, also wenn jemand verschmutztes Stahl hier reinliefert, muss er einen Zoll bezahlen. Im ersten Modell war auch angenommen, wenn unsere Unternehmen Stahl rausliefern, kriegen sie einen Abschlag zurück, weil sie haben hier die hohen Auflagen und müssen ins Ausland verkaufen, wo die Standards nicht so hoch sind, aber das in den jetzigen Plänen findet sich das nicht wieder. Also ein Grenzausgleichsmechanismus. Der führt aber dazu, dass wir unsere Industrie hier so ein bisschen abschirmen, ne, dass wir sagen, also ne, hier gelten die Standards, die Klimaschutzstandards, und hat halt als Effekt, dass wir dadurch nicht, damit soll erreicht werden, dass unsere Industrie nicht abwandert. Das ist ja das Ziel dieser Sache. Das haben wir bisher gemacht, indem die Industrie die Zertifikate umsonst bekommen hat, und das will man runterfahren, man will die Grenze sichern. Wenn das Ziel ist, die Industrie zu behalten, ist das vielleicht ein Instrument, was funktioniert. Aber das Ziel müsste doch eigentlich sein, eine Weltklimapolitik hinzubekommen. Was dieses Instrument macht, ist, das schottet Europa ab. Und was eigentlich viel sinnvoller wäre, ist dieser Klimaclub-Gedanke, den Nordhaus, der Nobelpreisträger, in die Diskussion reingebracht hat, der jetzt auch auf der G7 diskutiert wird, dass man sagt, wir nehmen den europäischen Wirtschaftsraum, den amerikanischen Wirtschaftsraum und idealerweise auch den chinesischen Wirtschaftsraum, also die drei größten Wirtschaftsräume, die machen einen Klimaclub, setzen Standards, und wer in diese Wirtschaftsräume rein will, der muss die Standards erfüllen oder muss so einen Grenzzoll bezahlen. Also das, was Europa machen will im Kleinen, das müssten wir eigentlich im Großen machen. Und Großen heißt aber nicht mit 200 Staaten, sondern ich glaube, wenn die drei großen Wirtschaftsräume oder erstmal die beiden Wirtschaftsräume Europa, USA damit beginnen würden, dann hätten wir hier echt viel bewirkt. Und deswegen ist, finde ich, dieser Grenzausgleich, der ist zu kurz gesprungen. Der ist sozusagen für Europa gesprungen. Ist vielleicht ganz gut, erstmal damit Erfahrung zu sammeln. Wie setze ich den auf? Wie messe ich die Sachen? Aber eine Frage ist, überhaupt praktikabel? Da hat Gabriel Felbermann ja auch einiges zu gemacht. Das andere ist aber, ist er sinnvoll? Also ist er sinnvoll oder sollten wir da nicht doch konsequent sagen, also wir machen den eigentlich nur, wenn wir halt einen Klimaclub hinbekommen?
Jetzt würde ich mich mal nachfragen und würde sagen, ich verstehe Sie. Aber ich formuliere es ein bisschen ketzerisch. Verwehren wir damit nicht den Entwicklungsländern ein bisschen wirtschaftlichen Fortschritt? Weil viele haben ja davon, haben damit angefangen, dass sie Dinge, die, was ich, dreckiger sind, die mit schlechteren Arbeitsbedingungen verbunden sind und so weiter, dass sie die übernommen haben aus der westlichen Welt und so quasi angefangen haben zu industrialisieren. Ich meine, wenn wir sowas machen, führt es nicht dazu, dass wir eine sehr hohe Hürde aufrichten für diese Länder?
Das kann so sein, aber zwei Antworten, warum ich glaube, dass es nicht zwingend ist. Das eine ist, dass der IPCC, also der Klimarat, in seinen Studien zeigt, wir kriegen die weltweiten Ziele hin bis 2050. Das kostet uns so 5-10% des BIP, des Welt-BIPs. Das hat sich bis 2050 aber verdoppelt. Das sind 30 Jahre, jedes Jahr 3% Wachstum, damit rechnet er. Also von einem doppelt so hohen BIP, 5, also die gehen von 5% aus, gehen wir 5% runter. Das ist machbar. Also das ist, dann ist das Wachstum halt nicht 3%, sondern 2,9%. Also das ist auch für die Länder machbar. Also das ist das eine. Das setzt aber voraus, dass wir eine weltweit vernünftige Klimapolitik haben, was man nicht unbedingt voraussetzen kann, aber in diesen Simulationen kommt das raus. Und der zweite Effekt ist, dass, ja, das ist ja schon in Paris vereinbart worden, dass es ein Fonds geben soll, der diese armen Länder unterstützt in der Transformation. Also dass sozusagen die schweren Exzesse dann aus diesem Fonds auch gedeckt werden. Der ist nicht richtig gefüllt und da sträuben sich die Länder, ihre Zusagen einzuhalten. Aber das wäre sozusagen das zweite Instrument. Man muss Rücksicht nehmen auf die Länder, die halt noch in der Entwicklungsphase ist. Man kann Indien nicht sagen, jetzt hört mal auf zu wachsen, wenn da noch viele Menschen verhungern in dem Land, ja, das ist, oder unter der Armutsgrenze leben. Also das insofern glaube ich, zum einen ist es machbar, also die reinen Zahlen sagen, es ist machbar, und zum zweiten braucht man aber bestimmt besondere Förderprogramme für diese Länder.
Okay, da kommt der Technologieaspekt nochmal rein, dass wir denen auch die Technologie zur Verfügung stellen müssen, besser zu produzieren. Jetzt habe ich einen anderen Aspekt, der auch immer gerne diskutiert wird, weil wir sehen ja Klimapolitik auf allen Ebenen, und jetzt hat ja letzte Woche, also wir reden mit Anfang Oktober zusammen, die Münchner Rück bekannt gegeben, dass sie jetzt keine Versicherung mehr anbietet für die Exploration von Öl und Kohle und Ähnliches. Damit fällt die Finanzierungsmöglichkeit weg. Das heißt, Stichwort ESG. Ist denn jetzt ESG, weil es kommt ja auch als Instrument, dass quasi über die Kapitalmärkte Druck ausgeübt wird, kein Öl mehr zu fördern? Ich meine, ist das der richtige, passt das in Ihr Modell mit rein?
Ja, also man muss sich eigentlich fragen, passt das in diese sozial-ökologische Marktwirtschaft rein? Weil das Modell ist ja, wie sieht die sozial-ökologische Marktwirtschaft aus? Und was hier versucht wird, ist, den Kapitalmarkt dafür zu nutzen, grüne Investitionen anzustoßen. Das Schlagwort da ist ja die Taxonomie, die die EU vorgibt. Und man sieht ja, was es für Probleme mit sich bringt. Ist Gas eine grüne Technologie? Also Taxonomie ist jetzt, da ist Gas jetzt als nachhaltig drin. Ist eine Übergangstechnologie. Ist ja auch sinnvoll, im Übergang sie zu brauchen. Kernkraftwerke, Nuklearenergie, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Die EU hat ja gesagt, ist nachhaltig. Deutschland findet es nicht nachhaltig. Und grundsätzlich ist halt das Problem auch damit, dass man wieder sozusagen auf der Endstufe anfängt und sagt, diese Investition ist nachhaltig und die ist nicht nachhaltig. Und das halte ich für sehr schwierig, weil man ist sozusagen, manche Investitionen sind halt dann nachhaltiger als eine andere Investition, die getätigt wurde. Also es ist wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Ein zweites Argument, ein grundsätzliches Argument, das hat der wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium in einem Gutachten gebracht. Der hat gesagt, wir wollen eigentlich Investitionen fördern in sauberere Technologien, also die Transformation, ja, das weiß ich nicht, BASF sich umstellt und dann mit sauberem, mit grünem Wasserstoff produziert. Aber Unternehmen finanzieren sich ja komplett, die finanzieren sich ja nicht nur einzelne Investitionsprojekte, sondern es gibt eine Gesamtunternehmensfinanzierung. Sprich, wenn ich das Geld in jetzt, dann haben die eine grüne Investition, aber die haben halt auch 8 schmutzige Investitionen von mir aus. Am Ende entscheidet BASF, wo stecke ich mein Geld rein. Also man kann das nicht so sauber trennen. Und das, finde ich, ist schon also ein systematischer Gedanke. Also wir haben das gesehen, als die Bundesregierung einen grünen Bond aufgelegt hat, eine grüne Anleihe. Da hat sie in allen Häusern gesammelt, was habt ihr denn für Projekte, die da reinpassen? Und die haben sie dann zusammengeschrieben und haben gesagt, jetzt haben wir eine grüne Anleihe. Da ist kein neues Projekt für entstanden von dem Geld. Es ist halt nur alles grüne unter diesem Deckmantel grüne Anleihe. Also nicht Deckmantel, war ja eine grüne Anleihe. Aber sie hat natürlich insgesamt nicht diese Wirkung gehabt. Deswegen bin ich bei der Taxonomie. Also ich finde den Versuch zu definieren, was sauber ist, finde ich schon extrem schwierig. Sie ist nicht angedockt mit dem CO2-Preis. Man könnte ja sagen, wir haben einen CO2-Preis für Strom, also für Elektrizität, für Kohle, für verstromte Kohle haben wir einen CO2-Preis. Die ist jetzt auf einmal sauber, weil die ist ja gecapped. Also die Zertifikate haben ja ein Cap. Wir werden jetzt genauso viel Kohle verbrauchen, wie es für die Transformation richtig ist. Ja, da gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt nicht mehr da Kapital reinzunehmen, ja, weil die sind ja in Europa mit einem Cap belegt. Nicht außerhalb von Europa, deswegen hier muss man auch unterscheiden. Aber wie die Instrumente ineinander wirken, das berücksichtigt die Taxonomie auch nicht.
Und vor allem die Frage, die ich mir immer so stelle, ist ja, wir haben ja Transformation. Transformation heißt ja, wir wollen in Zukunft keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen, sondern wir wollen stattdessen alternative Energiequellen. So. Und das ist ja eine Übergangsphase. Ich meine, auch die Herstellung von alternativen Energiequellen, also von Solarzellen, erfordern heute Kohlestrom, praktisch besagt, ja. Das heißt, wie sinnvoll ist es eigentlich, jetzt schon die Energie zu verteuern über diesen Hinterweg? Oder wäre es nicht vernünftiger zu sagen, wir lassen den Markt entscheiden, wie viel exploriert wird? Und wir setzen dann eben auf Technologieoffenheit, wie bei den CO2-Ausstoß eben wieder einfangen. Und wenn wir es in norwegischen Erdgasfeldern lagern?
Also sagen wir so, dass wir Maßnahmen ergreifen, wie wir die Transformation hinbekommen und auch vielleicht so einen gewissen Weg ins Visier nehmen, das ist schon sinnvoll, weil das muss ja begleitet werden durch zum Beispiel Infrastrukturausbau. Also im Stromnetz muss weiter ausgebaut werden. Ich glaube, im Marktdesign muss sich noch einiges tun im Strommarkt. Wir müssen beim Wasserstoff Pipelines bauen, wie der transportiert werden kann. Da kann man nicht sagen, jetzt warten wir erstmal, was die Unternehmen alle machen und dann schauen wir uns das in 10 Jahren an, sondern da muss die Regierung auch so eine gewisse Vorleistung tun und manchmal auch das Risiko eingehen, auf das falsche Pferd zu setzen, ja, weil die Infrastruktur kann nicht immer nur im Nachhinein geschehen, ja, sondern die muss oder Ladesäulenausbau zum Beispiel, da muss ein Programm auch dahinter sein, damit das ausgebaut wird. Deswegen ist die Kunst tatsächlich darin, wie schaffen wir sozusagen so viel Offenheit zu bewahren, wie geht, aber trotzdem schon eine Möglichkeit hinzubekommen. Ja, ich fand es ganz gut, dass der BDI auch eine Studie gemacht hat, wie die Transformation erfolgt. Sie haben sie erwähnt, ja, dass also die Industrie sich mit da einschaltet und auch da ein echtes, also sozusagen auch vorlegt, in welche Richtung es läuft, ist es schon sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Ob es gemacht werden muss, müssen die Politiker entscheiden. Das große Problem bei diesen Maßnahmen ist auch, wie ist es im internationalen Wettbewerb? Also Hans-Werner Sinn mit seinem Buch Das grüne Paradoxon hat ja darauf hingewiesen, dass wir hier auch starke Verlagerungen ins Ausland haben. Also wenn wir weniger Öl verbrauchen, ja, ja, dann wird der Ölpreis billiger. Ja, und dann wird das Ausland mehr verbrauchen. Beziehungsweise er hat die Angebotsseite sich angeschaut und gesagt, die lassen das Öl doch nicht in der Erde drin. Ja, das ist
klar, warum soll es auch tun?
Genau. Und insofern, da ist auch was dran, was dafür spricht, dass wir also nicht einfach nur darauf vertrauen dürfen, die Märkte richten das, ja, weil die Märkte sind nicht alle europäisch, ja, sondern es sind internationale Märkte und deswegen müssen wir da auch deswegen in Vorleistung gehen.
Professor Warmbach, Sie haben jetzt ja mehrfach gesprochen von der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und zugleich sind Sie auch Berater der Bundesregierung. Also vielleicht können Sie mir noch mal ganz kurz zusammenfassend sagen, was konkret sollte die Bundesregierung oder die deutsche Politik besser machen mit Blick auf die Klimapolitik?
Die alte Bundesregierung hat schon einige Dinge in die Wege geleitet, zum Beispiel den zweiten Emissionshandel, den wir ja bereits in Deutschland haben. Und der läuft jetzt so langsam hoch. Die jetzige Regierung, meines Erachtens, sollte sich mehr einsetzen, dass wir diesen zweiten Emissionshandel in Europa bekommen, dass wir da eine europäische Lösung bekommen und keine deutsche Lösung. Das ist ein Element. Wir sehen Riesenbedarf im Infrastrukturausbau, Netzausbau bei den erneuerbaren Energien, Wasserstoff, wie wird der transportiert? Also das ist noch ein richtiger Bedarf. Ich denke, das Strommarktdesign muss auch angepackt werden. Die Ökonomen präferieren da Knotenpreise, dass der Strom da günstiger ist, wo viel produziert wird und da teurer ist, wo viel verbraucht wird, solange das Netz nicht ausreichend ausgebaut ist. Ich denke, wir brauchen Kapazitätsmärkte auch. Das Thema Versorgungssicherheit, das merken wir jetzt in der Krise, muss weiter oben auf der Agenda stehen. Und große Thema Forschung und Entwicklung. Also da laufen europäische Projekte, laufen auch nationale Projekte. Aber wenn man sich die Summen anschaut, die da reingeht, ich finde, da kann man noch viel mehr machen, weil das der große Hebel ist, den wir auch für die Weltklimapolitik haben.
Aber das muss ja schon ergebnisoffen sein. Ich meine, ich hatte in meinem Podcast vor kurzem zu Gast Vince Ebert, den Komiker und Physiker, und der hat berichtet, dass oftmals auch die Politik sehr engen Rahmen vorgibt, auf was geforscht werden darf. Ich meine, es muss eigentlich schon Grundlagenforschung sein, ergebnisoffen, im Sinne von, wir wollen gerne CO2 sparen, welche Ideen habt ihr und nicht, so müsst ihr es machen.
Genau. Wir sagen, also wir, die Monopolkommission, da war ich ja lange drin, hat dann immer gesagt, technologieoffen muss das Ganze sein. Ja, das ist, aber es geht halt nicht immer. Man kann ein Stromnetz nicht einfach mal offen loslaufen lassen. Das muss schon geplant werden im Wasserstoffbereich. Ja, da muss man jetzt auch Entscheidungen treffen und man kann nicht alles einfach nur dem Markt überlassen oder Ladesäulen. Ohne Ladesäulen gibt es keine Elektromobilität. Ja, das ist in manchen Sektoren funktioniert das, aber in anderen muss man auch schon technologische Vorgaben machen. Das heißt, es geht eigentlich immer darum, die Freiheitsgrade so weit wie möglich zu behalten, aber trotzdem sozusagen einen gewissen Pfad einzuschlagen. Also in der öffentlichen Beschaffung sagt man, man will keine technische Spezifikation, sondern eine funktionale Spezifikation. Also man muss die Funktionen klar machen und dann die Technik aber nicht schon fixieren. Ja, wenn man die Technik zu früh fixiert, dann ist man nur noch auf einem engen Pfad. Ja, aber da gibt es keine klare Blaupause oder geschweige denn eine Ordnungspolitik, wie man eine technische und eine funktionale Spezifikation in der Politik hinbekommt.
Professor Warmbach, das war ein, wie ich denke, schönes Schlusswort. Also ich glaube, die Zusammenfassung ist, wir machen einiges Richtiges, wir machen einiges nicht ganz so Richtiges. Und ich glaube, für mich bleibt die Hauptforderung immer noch, wir müssen viel mehr Geld stecken in Forschung und Entwicklung, um auf diese Art und Weise eigentlich das zu entwickeln, was uns dann gerne die Inder und die anderen abnehmen, um selber wirtschaftlichen Fortschritt zu erzielen und gleichzeitig den Klimaschutz zu verbessern.
Das ist doch sehr schön zusammengefasst.
Wenn Sie das so sagen, dann fühle ich mich ausgesprochen geehrt. In diesem Sinne, herzliche Grüße nach Mannheim. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich bin sicher, wir werden uns bei einem anderen Thema in Zukunft mal wieder an dieser Stelle hören.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Herr Stelter.
Fazit. Gute Klimapolitik funktioniert über Anreiz und Preissignale, nicht über die Vorbestimmung in einem Ministerium. Hoffnung auf Besserung habe ich allerdings nicht. Möchte aber mal wiederholen meinen Appell von vorher. Es ist höchste Zeit, dass wir als Bürger und die Wirtschaft klar macht, dass wir einen Kurswechsel brauchen. Denn ein wirtschaftlich schwaches Deutschland kann nichts machen, weder Klimaneutralität erreichen, noch die alternde Gesellschaft finanzieren, noch die Rolle spielen, die wir im Rahmen der EU und des Euro spielen müssen. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zugehört haben. Ich freue mich auf das Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.